Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Es gab mal tatsächlich auch führende Kollegen und diese Aufsichtsräte und alles Mögliche, die einen so ein bisschen auf die Seite nehmen und sagen, Mensch, Herr Rudolf, bei Ihnen menschelt es ja. Ne? Ich habe das immer als Kompliment empfunden, nicht als Schwäche.
Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch, die unseren Podcast hören und auch länger in der Branche sind, schon irgendwann mal was mit Andreas Rudolf zu tun hatten. Und ich wage auch mal zu behaupten, wenn ihr den Namen jetzt hört, dann werdet ihr euch fragen, hey, was macht er heute eigentlich so? An den erinnere ich mich gut. Andreas Rudolf hat sich 2019 aus dem operativen Geschäft verabschiedet. Nach 19 Jahren Intersport und 13 Jahren Sport 2000. Und er ist als absolute Legende, als große Persönlichkeit der Handelslandschaft gegangen. Und das nicht nur wegen seiner unbestrittenen Kompetenz, wegen seiner Projekte, die er angeschoben hat, sondern auch wegen seiner Art, mit Mitarbeitern, mit Händlern, mit Lieferanten umzugehen. Ihr werdet von mir gleich in der Folge eine Charakteristik eines Top-Managers hören, die euch CEOs, euch Führungskräften auf höherer Ebene in einem größeren Unternehmen vielleicht nicht so gefallen wird. Das ist auch okay. Aber mir war es wichtig, die so schablonenhaft zu zeichnen, weil Andreas Rudolf für mich und sicher auch für andere Leute in der Branche ja immer so der komplette Gegenentwurf war. Daher ist eines der großen Themen in der Folge, wie man es eigentlich als Top-Manager schafft, ein guter Mensch zu sein oder auch zu bleiben. Natürlich haben wir auch über seine Zeit bei Intersport und speziell Sport 2000 gesprochen. Und ich wollte von ihm wissen, ob und wie unterschiedlich die Unternehmenskulturen waren, welchen Kontakt er noch zu beiden hat und was er den Verbundgruppen mit auf den Weg geben möchte. Gut, dann lasst uns doch reingehen in die Folge. Euch viel Spaß mit Andreas Rudolf und mir. Ja, hallo Herr Rudolf, willkommen im Podcast von SAZ Sport. Schön, Sie auf dem Weg mal wiederzusehen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber digital ist ja irgendwie so heute der Weg.
Ja, guten Morgen, Herr Bergner. Also einen ganz herzlichen Dank auch an Sie und an ihn, dass Sie an mich gedacht haben, nach doch ein bisschen längerer Zeit. Und es macht gar nichts, also auf dem Weg. Und ich hoffe, dass wir die nächsten Minuten, die nächsten Gespräche oder die nächsten Fragen miteinander nutzen können, um wirklich danach das ein oder andere Neue, falls es überhaupt interessant ist, von mir und so weiter auch zu erfahren.
Das glaube ich jedenfalls, dass das interessant ist. Wir haben wirklich auch einige spannende Themen zu besprechen. Jetzt würde ich aber anfangs gerne mal wissen, ich meine, Sie sind ja gewissermaßen schon noch Teil der Sportbranche. Ja, Sie sitzen gemeinsam mit dem Siegfried Passreiter im Beirat einer B2B-Plattform namens Sportshop Cloud. Dennoch haben Sie jetzt keine operative Funktion mehr. Gibt es eine Sache, die Sie an der Sportbranche total vermissen?
Ja, also es stimmt, ich habe tatsächlich keine operativen Funktionen mehr, aber das war aus meiner Sicht da eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich von der Seite, wie gesagt, mich da ein bisschen zurücknehme. Und ich muss sagen, also was dieses Operative, ganz an vorderster Front stehende und so weiter angeht, da vermisse ich definitiv nichts, ganz im Gegenteil. Ich fand es für mich richtig und wichtig und ich kann das dann auch wirklich nur an jeden so weitergeben letztendlich, dass man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt unabhängig und auch in gewissem Maßen selbstbestimmt irgendwo entscheiden kann, wann es dann tatsächlich soweit ist. Und ich habe das Gefühl, dass es da zu diesem Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt dann auch war, was meine Schaffensleistung angeht. Und von der Seite, wie gesagt, war das ganz gut. Und ich vermisse, wie gesagt, dieses Operative sicherlich nicht mehr. Ich habe lange, und ich glaube, so kennt man mich auch, das war keine Ad-hoc-Entscheidung dann von heute auf morgen, das geht dann sowieso nicht, sondern lange darauf hingearbeitet. Mein Lebensziel war und ist immer, dieses Thema unabhängig entscheiden zu können. Und das hat dann auch definitiv für dieses Thema Ruhestand irgendwo dann auch gegolten. Wann ist aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt gekommen? Und wann ist denn da wirklich Zeit, um all die Themen, die anstehen, irgendwo dann auch in neue Hände zu geben? Also von der Seite her alles gut. Und nein, ich vermisse zumindest mal das, wie gesagt, Operative nicht. Was ich vermisse, auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, sind natürlich definitiv irgendwo dann auch die Menschen. Ob das meine, wenn ich so sagen darf, immer noch meine Mitarbeiter waren, wenn das natürlich die Händler, meine Händler irgendwo auch waren, in der Form die Gespräche, das kurzfristige Helfen, das wahrscheinlich, glaube ich, irgendwie dann das Zuhören und all die Punkte, das sind schon Themen, das gebe ich gerne zu letztendlich, dass das von heute auf morgen so nicht abgeschüttelt werden kann dann auch. Ne? Also Menschen und die Gespräche mit ihnen, das vermisse ich schon.
Würden Sie sich tatsächlich auch als Ruheständler sehen? Ich meine, Sie haben ja noch eine Funktion, diese Beiratsfunktion. Also wie viele Stunden verbringen Sie da so pro Woche?
Ja, das ist immer eine schöne Frage mit dieser Stunden und Woche, wie viel das man arbeitet. Das war jetzt noch nie so mein Kriterium, aber das ist immer so letztendlich dann natürlich klar. Fühlt er sich wohl in dem, dass er dann irgendwo noch ausgefüllt viele Stunden in der Woche arbeitet? Also ich glaube, dass für mich momentan so eine andere Zählweise als Wochenarbeitszeiten irgendwo eine Rolle spielen, sondern die Dinge, die ich tue, dass die für mich irgendwie dann auch weiterhin sinnvoll sind, dass ich dieses Thema letztendlich meine freie Zeit, meine verfügbare Zeit tatsächlich irgendwie dann auch wertvoll einsetze und nutze. Und da ist es tatsächlich so, ich habe es vorhin immer gesagt, es ist nicht unbedingt nur ein Ruhestand. Ich kann das dann auch gar niemandem empfehlen, so von 100% auf null zurückzufahren. Ich glaube, das tut niemandem gut in der Form, sondern ich habe immer versucht, zusammen mit meiner Frau, dass wir dann auch eine gewisse Struktur in den Tag bringen. Und für mich, Herr Bergener, das war so immer klar, wenn ich dann einmal aufhören möchte, ich habe so vier, da bin ich einfach danach so vom Kopf ein bisschen konzipiert, so vier Punkte, wo mir immer klar waren, Andreas, wenn du mal tatsächlich draußen bist, was möchtest du wieder machen? Ich glaube, das war so, dass ich natürlich wie immer, das hört man relativ schnell, bei vielen, neues Erleben und neues Erlernen auch möchte. Ich wollte mich wieder stärker sozial irgendwie dann auch einbringen. Das konnte man natürlich im Rahmen des Jobs, der einem da tatsächlich die Zeit einfach auffrisst, leider nicht mitnehmen. Und ich will vor allen Dingen irgendwie dann auch versuchen, so gut wie möglich jung und fit im Kopf zu bleiben. Und dann der vierte Punkt, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Ich habe dann trotzdem für mich das Gefühl gehabt, dass ich die Tür nicht ganz zumachen möchte. Und mit dem Engagement als Beirats, das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich versuche den Andreas Schmidt in seinem Tun, was das Thema Content-Plattform angeht, die Sports Cloud, in der Form zu unterstützen, dass er da aus meiner Sicht wirklich was richtig Gutes für einen Händler, was das Thema Content angeht, so gut wie möglich irgendwie dann auch an die Händlerschaft bekommt. Also so diese Beiratstätigkeit ist das, wo mir momentan den Fuß in der Tür noch ein bisschen aufhält. Und ich höre da auch, wie gesagt, auch aus den Kreisen irgendwo danach, die Probleme, die immer noch da sind, die Themen, die immer noch da sind, da hatte ich stellenweise das Gefühl, ich war mal irgendwann vor einem Vierteljahr in einer Veranstaltung, da hatte ich ja die Chance, bestimmte Themen anzusprechen. Und auf der Rückfahrt hatte ich so in mich reinlächeln müssen, wo ich dann gesagt habe, Mensch Andreas, das war ein Freitag, wenn ich am Montag wieder anfangen würde, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich gar nichts verändert. Es sind die gleichen Fragen, es sind die gleichen Themen. Es sind die gleichen Sorgen und all die Punkte. Also von der Seite ist es schon Wahnsinn auf der einen Seite. Das sind ja doch jetzt fast schon 4 Jahre. Ja, wie langsam dann doch vieles irgendwie vorangeht. Wenn man selbst in dem Tretrad drin ist, will man, dass es schneller geht. Aber wenn man von außen das sieht, merkt man, mein Gott, so viel ist eigentlich gar nicht passiert. Ich habe es gesagt, ich habe so diese vier Punkte. Neues Erlernen und Erleben, das hat natürlich was mit Reisen zu tun. Das weiß man. Ich habe so ein Wohnmobil und fahre da unheimlich gern mit meiner Frau immer mal wieder weg. Aber das heißt auch, dass das Thema Erlernen, da hatte ich versucht, mein Französisch ein bisschen aufzubessern oder vielleicht auch eine neue Sprache zu lernen. Das ist mir wichtig, einfach vom Kopf her dann auch so. Und ganz viel vorgenommen habe ich mal in dem, dass ich so Klavierunterricht nehmen wollte. Da muss ich fairerweise zugeben, das hat jetzt in diesen 4 Jahren noch nicht geklappt. Also das ist noch ein Ziel, das noch definitiv aussteht.
Neue Bezeichnung, neue Location, längere Veranstaltung. Ein großes Event im Oktober von SAZ Sport wirft seine ersten Schatten voraus. Unser Sporthandelskongress heißt ab sofort SPOKO, der SAZ Sportkongress. Wir richten den in diesem Jahr erstmals in der Macherei aus, das ist im Münchner Osten. Und zudem findet der SPOKO an 2 Tagen statt, und zwar am 22. und 23. Oktober. Was sich allerdings nicht verändert hat, sind die hochkarätigen Speaker aus Industrie und Handel, die wir auf den Kongress holen werden. Das kann ich euch versprechen. Wir wollen dabei unseren Blick in die Zukunft richten, verbunden mit den Fragen, wie werden wir einkaufen, arbeiten, leben und was bedeutet es wiederum für die Sportbranche? Es wird unter anderem darum gehen, wie die Digitalisierung helfen kann, um Herausforderungen der Branche zu bewältigen und wie das veränderte Einkaufen erlebbar gemacht werden kann. Außerdem, wie Arbeitgeber sich in Zukunft präsentieren und positionieren müssen, um die besten Fachkräfte für sich zu gewinnen Und dann werden wir ein Thema haben, das sich mit der Transformation der Innenstädte beschäftigt. Also ein sicher spannendes Programm für euch. Seid auf jeden Fall dabei. Tickets gibt's unter www.sazsport.de/spoko. Okay. Sind Sie eigentlich noch Pferdebesitzer, Herr Rudolf? Ich meinte, das mal gelesen zu haben.
Ganz genau, ja. Wir haben zwei Pferde, aber da kümmert sich zu 99% meine Frau drum.
Okay.
Letztendlich, also das, die haben wir, aber das ist also ein Punkt letztendlich, ja, ein Pferd, ein Tier, früher ein Hund, das war schon immer dann auch ein Teil unseres Lebens irgendwie dann auch, ne? Und extrem wichtig. Was das Thema Sozial angeht, Ehrenamt angeht, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, kann man ja in dieser Phase, wo man im Job ist, so nicht mehr ausüben, wie man das vielleicht gerne möchte. Und es gab in diesen 4 Jahren schon unheimlich viele Themen, wo ich glaube, dass insbesondere meine Frau, aber auch ich uns da extrem gut engagieren konnten. Ob das natürlich in dem Fall war, was das Thema Ukraine-Hilfe angeht, ob das natürlich auch in Heilbronn, in dieser vermeintlich reichen Stadt, das Thema Obdachlosen angeht, ob es verschiedene Spendenanrufe angeht. Wir haben jetzt jüngst erst irgendwie gefühlt über 1000 Brillen einsammeln dürfen, wo man Spendenaufruf hier in unserer kleinen Gemeinde gemacht haben. Diese Brillen gehen jetzt nach Afrika, wo jedes Kind und jeder froh ist, letztendlich eine Brille zu bekommen, letztendlich, wo ihm einfach hilft, sein Augenlicht wieder irgendwo noch ein bisschen besser einsetzen zu können. Und schon solche Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, die tun einfach gut. Und da merke ich einfach, wie dieses Soziale, wenn ich das so sagen darf, irgendwie dann auch, ja, so erfüllend ist irgendwie dann auch, ne? Ich bin, das ist jetzt leider momentan nicht mehr der Fall, aber ich bin längere Zeit, alle 14 Tage, mit dem Rettungswagen Einsatz gefahren, also als Rettungssanitäter mit. Ich war das früher mal in der Feuerwehr und konnte da relativ leicht dann irgendwie dann auch wieder Fuß fassen. Und ja, auch diese Schichten, diese 12-Stunden-Schichten alle 2 Wochen, das war auch so ein Aspekt, wo man einfach gemerkt hat, wenn man durch Heilbronn fährt, durch unsere Gemeinden fährt, alles schön ist. Aber wie viele Schicksale sich tatsächlich und insbesondere ältere Menschen sich hinter diesen Fenstern oft einmal tatsächlich irgendwie abspielen. Und nochmal, wir sind hier in einer beseelten Gegend in Baden-Württemberg, in Heilbronn und alles. Ich mag mir nicht vorstellen, wie das stellenweise da noch woanders ist. Also all das, Herr Bergner, muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass ich dafür meine Zeit in der Form wirklich dann irgendwie dann jetzt tatsächlich einsetzen kann dann auch. Ne? Ja, und das Thema jung und im Kopf bleiben, da habe ich die Chance, dass ich es immer am Semesterende, in Heilbronn gibt es ja die duale Hochschule Baden-Württemberg, da finden so ist Sportmanagement, Dienstleistungsmanagement Semester dann auch statt. Und dort der Professor hat mich irgendwann mal kennengelernt oder wir haben uns kennengelernt in der Form. Der hat mich dann gebeten, ob das vielleicht einmal möglich ist. Am Ende immer, wenn die fertig sind mit ihrem Studium, eventuell mal so 4-6 Stunden Praxis vermitteln, noch zu vermitteln. Und es ist aufregend. Ich bin da immer aufgeregter, als wenn ich früher vor 200 Händlern irgendwo was zum Ausdruck habe bringen sollen. Weil dort sitzen 25 junge Leute, theoretisch alle wesentlich besser drauf als man selbst. Ne? Also die sind ja fit irgendwie danach, was das Thema Theorie angeht. Und wie reagieren die dann auf so einen älteren Menschen wie mich, der da reinkommt in den Raum. Ne? Und das muss ich sagen, das ist jedes Mal toll, so nach 10 Minuten, wo man dann merkt, ich verstehe die besser und die verstehen mich besser in der Form. Und das spürt man einfach, sagen wir, in der Theorie sind die richtig toll. Aber so diese eine oder andere praktische Hinweise, da merkt man dann in diesen 4-6 Stunden letztendlich, dass das tatsächlich noch weiterhilft. Und das macht, wenn ich das so sagen darf, unheimlich viel Spaß dann auch. Und vor allen Dingen, weil es diese jüngeren Leute sind und wenn die am Ende herkommen und sagen, Mensch, vielen Dank, Herr Rudolf. Gott sei Dank ist man wieder noch passé. Gott sei Dank in der Form. Vielen Dank, Herr Rudolf. Das muss ich sagen, das macht man jedes Mal Spaß dann auch. Ne? Also dieser Aspekt, das ist das, was ich meine Zeit momentan verbringe. Und ist mehr als früher diese Wochenarbeitszeit, die man dann irgendwann mal gehabt hat.
Ja, und man hört auch, Ihre Zeit ist sehr gut ausgefüllt und Sie können sich sehr, sehr gut beschäftigen. Das ist schön zu hören. Also Ihnen ist definitiv nicht langweilig. Dann lassen Sie uns gern mal auf Ihre Zeit in der Branche schauen. Und bei mir ist das also, mein Job ist es auch, sich mit dem, Typus Top-Manager in der freien Wirtschaft zu beschäftigen. Also ich recherchiere natürlich auch dazu relativ viel. Ich höre Geschichten, ich lese Geschichten. Und dann ist es aber echt selten so, dass es heißt, ja, das ist jetzt aber ein großartiger Mensch, der hat jetzt besonders durch seine Führungsqualitäten beeindruckt. Ja. Also ich finde schon, dass man so die meisten Top-Manager, die meisten CEOs so in eine Schublade stecken kann. Natürlich nicht alle, ganz klar, aber schon einen doch ziemlich beträchtlichen Teil. Also der Typ knallhart, verhandelt gut, ist ein toller Stratege, sind so absolute Fachleute auf ihrem Gebiet. Also heutzutage würde man auch Nerd sagen. Und es sind halt wiederum Menschen, die so durchaus ihre menschlichen Defizite haben, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, wenn man es mal ganz nach oben geschafft hat, wenn man sich irgendwo hochgearbeitet hat, dann kann man nicht immer ein guter Mensch gewesen sein. Es ist einfach so. Ja, man muss auch harte Entscheidungen treffen, man muss die Ellbogen ausfahren, man muss unheimlich viel Druck aushalten, das darf man auch nicht immer vergessen. Mitarbeiter führen, die unterschiedlich ticken, unterschiedliche Bedürfnisse haben und so weiter und so fort. Und das prägt einen natürlich stark. Herr Rudolf, wie schafft man es denn, als Topmanager auch gleichzeitig ein guter Mensch zu sein oder auch zu bleiben? Dass, wenn man ein Unternehmen verlässt, die Mitarbeiter, die Geschäftspartner eigentlich nur positiv über einen sprechen. Was würden Sie da sagen?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so schwer, diese beiden Punkte, hart sein in der Sache, aber Mensch sein im Gegenüber irgendwie tatsächlich irgendwie auch als sogenannter Manager, als Topmanager und so weiter irgendwie unter einen Schirm zu bekommen. Sie zeichnen aus meiner Sicht ein relativ kritisches Bild von den sogenannten Top-Managern. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Sie haben es auch gerade angesprochen letztendlich, dass oftmals so diese zwei Punkte gar nicht miteinander in Verbindung gehen. Auf der einen Seite harten Unternehmen zu führen und gleichzeitig, wie gesagt, der Mensch zu sein. Aber für mich war immer klar, dass ich in der Phase, wo ich dann langsam irgendwie dann reingekommen bin, dass ich da weiterhin versuchen möchte, authentisch zu bleiben, in dem ich bin. Ich hätte gar nicht anders arbeiten können, als so wie so ein Andreas Rudolf in sich einfach funktioniert oder auch nicht. Es gibt ganz bestimmte Dinge, die definitiv jetzt in der Form nicht meinem Naturell entsprechen und deshalb eher auch meine Schwächen waren. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man agiert, vor allen Dingen, wie man vorlebt. Und das ist ja momentan, glaube ich, aktueller denn je, dass man die Dinge, die man dann letztendlich zum Ausdruck bringt, dass man die nicht nur jeden Tag phrasenhaft wiederholt, sondern dass man die als Mensch dann auch dementsprechend, wie gesagt, der Mannschaft gegenüber vorlebt. Ich glaube, das sind also Punkte, das sind immer wieder die gleichen Themen. Es geht um Respekt, es geht um Würde dem anderen gegenüber. Und von der Seite her ist es, glaube ich, wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn Sie das ansprechen, Herr Bergner, im Moment bei all diesen Themen, die uns beschäftigen und wenn Sie so ein bisschen in die Gesellschaft reinhören, wichtiger denn je, dass diese alten Muster, diese alten Methoden in der Form so nicht mehr gelten, sondern dass tatsächlich eher so wieder die Soft Skills, diese weicheren Faktoren irgendwie zum Ausdruck bringen. Allerdings muss ich ganz klar sagen, ich glaube, dass es keinem gelingt, in der Form von heute auf morgen den Schalter umzudrehen und wieder ein Mensch zu sein in der Form und das Unternehmen so führen zu können. Da bin ich der Meinung, man ist als Mensch in der Form entweder so eingestellt oder es wird extrem schwer, sich dem irgendwie tatsächlich irgendwie anzunehmen. Ich kann für mich behaupten, dass ich, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass das, was ich getan habe, immer geliebt habe. Und wenn ich das so sage, dann ist es auch klar, dass es Tage gibt, die nicht so wunderbar irgendwie funktionieren. Aber wichtig ist ja am Jahresende letztendlich, dass wenn man so ein bisschen Resümee zieht, dass definitiv das Positive bei weitem überwiegt. Das ist völlig normal, dass es Tage gibt, die in der Form irgendwie dann auch anders laufen. Aber genau in diesen Tagen, und ich habe das ja immer so mit meinen Mitarbeitern gehabt, du spürst ja den Mitarbeitern letztendlich an, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht, im Persönlichen, aber auch mit Entscheidungen, die man vielleicht als Chef irgendwie getroffen hat. Das geht ja relativ schnell, wenn man da tatsächlich ein bisschen so eine Antenne dafür hat. Und das in der Form irgendwie dann zum Ausdruck zu bringen, in Vordergrund zu stellen, Vorbild zu sein. Ich glaube, das darf ich sagen, letztendlich, das hatte ich immer versucht, irgendwie dann auch in der Form in meine Mannschaft zu tragen. Dann ist es aus meiner Sicht momentan wichtiger denn je, als Mensch zu führen, wie Sie es gerade beschrieben haben, in der Form, wie es üblicherweise die Top-Manager auch tun. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir momentan auch so generell. Jetzt hat nichts mit Sport und mit der Branche und allem zu tun. Ich glaube, bei all dem, was die Menschen momentan beschäftigt, bei all den Themen, die letzten 3-4 Jahre irgendwie neu auf die Gesellschaft zugestoßen ist, ist es umso wichtiger, da tatsächlich Mensch zu bleiben dann auch. Ne? Weil die Menschen spüren das relativ schnell, ob es ehrlich oder nicht ehrlich ist. Ne? Und von der Seite her kann ich für mich sagen, ist es mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich bin auch dankbar für das Kompliment in der Form, dass man sich da vielleicht auch in der Form noch gerne an mich denkt. Und ich habe mir, meiner Frau, und das kann ich ja jedem das Versprechen gegeben, dass ich auch weiterhin in der Form Mensch bleiben will, weil ich in meinem ganzen Leben bisher dadurch gut mitgefahren bin. Es gab mal tatsächlich auch führende Kollegen und diese Aufsichtsräte und alles Mögliche, die einen so ein bisschen auf die Seite nehmen und sagen, Mensch, Herr Rudolf, bei Ihnen menschelt's ja. Ne? ich habe das immer als Kompliment empfunden, nicht als Schwäche. Aber nochmal, wahrscheinlich ist es ja deshalb, dass ich da, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, eher immer wieder, früher schon in meiner Ausbildung und, eher im Mittelstand gearbeitet habe, ob ich bei der Intersport und Sport 2000 Ecros, egal wie groß das hier sind inzwischen, sind sie dann trotz allem eher so Familienunternehmen immer noch. Und ich glaube, ich hätte nie irgendwie dann immer Großkonzern, immer Aktienkonzern und so weiter in der Form arbeiten können, weil da es sein kann, dass tatsächlich andere Attribute wichtiger sind. Ne?
Ja, genau. Da würde ich gern bei der nächsten Frage mal einhaken, weil natürlich hatte meine vorige Frage auch einen Hintergrund. Also wenn ich in den letzten Jahren mit Händlern von Sport 2000 gesprochen habe, dann ist eben auch immer mal ihr Name gefallen und die haben mir dann immer gesagt, wie beeindruckt sie eben von ihren menschlichen Qualitäten waren. Und einer hat mir neulich mal erzählt, das fand ich echt eine schöne Geschichte, die ist mir jetzt noch in Erinnerung, als es ihm nicht so gut gegangen ist und ja, er auch so ein bisschen irgendwie im Kreuzfeuer gestanden ist, musste wohl einiges einstecken. Da haben sie ihm eine Mail geschrieben, eine sehr herzliche, eine sehr motivierende, eine sehr aufmunternde. Und es hat ihn total beeindruckt. Es ging sogar so weit, dass er mir gesagt hat, das werde ich ihm nie vergessen. Und es war nur in Anführungszeichen eine Mail, einfach eine schöne Geste. Und jetzt kann man natürlich fragen, okay, was verstehst du unter menschlich? Was ist menschlich mit Mitarbeitern umgehen? Und da würde ich sagen, hey, das ist, dass du mit den Mitarbeitern, auch mit den Händlern eben auf Augenhöhe kommunizierst, dass du ihnen auf Augenhöhe begegnest, dass du ihnen zuhörst, das ist ganz, ganz wichtig. Und eben auch mal, Stichwort Geste, mal ein nettes Wort für sie übrig hast. Wäre das in einem anderen Umfeld als der Sportbranche vielleicht doch ein bisschen schwerer für Sie gewesen? Weil die Sportbranche, da geht es sehr locker zu, auch sehr kameradschaftlich, durchaus auch sehr kollegial, auch wenn es natürlich durchaus auch den einen oder anderen Zwist gibt. Aber hätten Sie das in einer anderen Branche, zum Beispiel in der Finanzbranche, genauso machen können, wie Sie es bei Sport 2000 gemacht haben?
Ja, gute Frage. Also zuerst einmal, was, glaube ich, für mich und ich glaube dann auch irgendwann einmal für die Mitarbeiter selbstverständlich, dass es solche Gesten gibt, aber das Wort Geste in dem Zusammenhang vielleicht sogar gar nicht so richtig, weil eine Geste, das ist so aus meiner Sicht etwas, wo man einen Terminplan hat und sagt, Mensch, da muss ich heute ja noch anrufen, sondern das muss ja auch da ist immer wieder beim Thema so von innen raus irgendwie kommen. Ne? Und ich glaube, es war auch nicht immer nur so und es freut mich, wenn das in dem Fall so war, dass es so ein positives und ein aufbauendes Mail war, aber es gehört ja letztendlich dazu, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwo dann auch, was das Thema Vertrauen angeht. Also es gab sicherlich auch mal eine Mail, die nicht nur in der Form verfasst war, dass man sagt, Mensch, dass der sich wohlgefühlt hat, sondern das war vielleicht eine andere Art von Mail, wo aber auch ehrlich war in seiner Meinung, die aber vielleicht dann irgendwie, wie soll ich sagen, einfach mal den Partner auch hinterfragt hat, ob er das richtig gemacht hat und all die Dinge. Also das gehört ja auch zur Offenheit dazu. Ne? Und von der Seite her ist es natürlich viel schöner, so ein aufbauendes Mail zu schreiben, als eventuell ein Mail letztendlich, wo man so einen Partner mal versucht, ein bisschen dann irgendwie dann wieder in die richtige Richtung zu bringen in der Form. Aber beides hat ja definitiv dann auch was mit Offenheit und mit Vertrauen zu tun. Das kann man ja nur auch machen, wenn man tatsächlich weiß, wie es der andere auf der anderen Seite irgendwie dann versteht. Und das, glaube ich, das haben wir erreicht, dass man da in der Unternehmenskultur auch die Mitarbeiter immer klar war, dass das eigentlich der Ursprung des Jobs, das letztendlich ist, dem Partner, egal in welcher Situation, in der Form irgendwie dann auch behilflich sein zu können. Und es zeigt dann auch eine vertrauensvolle Partnerschaft. Aber nochmal im Guten in der Form, wie es in dem Fall der Fall war, wie natürlich auch mal in einem kritischen Thema, wo man die Dinge auch offen anspricht. Was die Sportbranche angeht, ist die Sportbranche natürlich sicherlich, da haben Sie recht, was das Thema Emotionen, was das Thema Menschen angeht und. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Alleinstellungsmerkmal von der Sportbranche ist, dass sie sich so verhält. Es gibt vielleicht auch noch tatsächlich andere Bereiche, aber ich habe es nur so kennengelernt. Alle, die die Sportbranche verließen und mal versucht haben, ja heil woanders zu finden, die sind ja die meisten wieder zurückgekommen. Das heißt, es muss ja was für diese Sportbranche irgendwie auch sprechen. Und das ist tatsächlich so. Das geht schon mal um das Thema Emotion. Und wir verkaufen ja was ganz Fantastisches in der Form. Das, glaube ich, bringt die Menschen auch zusammen. Trotzdem glaube ich, dass es nichts mit der Branche zu tun hat. Also wenn Sie das jetzt gerade so mich fragen letztendlich, keine Ahnung, ob ich dort auch erfolgreich, wo in anderen Branchen auch erfolgreich gewesen wäre. Aber ich glaube definitiv irgendwie danach, dass ich es anders, woanders auch in der Form angewandt hätte. Und ich glaube auch, dass es in anderen Branchen tatsächlich irgendwie danach praktikabel ist, in der Form irgendwie dann auch zu führen. Und von der Seite her glaube ich, dass es nicht typisch ist, nur für die Sportbranche. Ich bin mir sicher, dass es auch in anderen Branchen unheimlich viele tolle, gute Menschen gibt, die eigentlich froh sind, wenn man vernünftig miteinander umgeht.
2006 sind Sie von Intersport zu Sport 2000 gewechselt, um dann Geschäftsführer zu werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das für Sie gar nicht so eine einfache Zeit gewesen ist, weil ich frage mich, ob der wirklich so geräuschlos auch über die Bühne gegangen ist, wenn Sie sich dran so zurückerinnern, weil das war schon, oder es ist immer eine brisante Personalie auf Führungsebene, wenn du von Intersport zu Sport 2000 wechselst oder vielleicht auch umgekehrt, wie es der Klaus Jost zum Beispiel gemacht hat. Mhm. War das eine schwierige Zeit für Sie, weil Sie auch Rückmeldung dann von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Intersport bekommen haben, die sich natürlich auch ein bisschen enttäuscht gezeigt haben? Oder lief dieser Wechsel damals relativ glatt ab bei Ihnen?
Ja, also ein Wechsel in der Form, ich würde nicht sagen, dass er brisant war. Er war sicherlich eher überraschend, vor allen Dingen der Name, vielleicht dann ein Wechsel in dem Fall von der Intersport zu Sport 2000, von einer Person, von einem Mitarbeiter, wie es jetzt bei mir war. Also sowohl wahrscheinlich, was die Position angeht, bei Intersport war ich ja dann für den Einkauf zuständig und das ist ja dann noch mal was anderes, wenn es dann in die Geschäftsführung geht. Also ich habe da relativ schnell kennenlernen dürfen, was es heißt, verantwortlich zu sein, also in dem Fall von Einkauf, aber was das Thema Verantwortung angeht und insbesondere auch hier für Menschen, das ist ein deutlicher Unterschied dann nochmal in der Form. Also von der Seite her war der Wechsel, ich glaube, nicht brisant. Er war sicherlich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt vielleicht überraschend, das ganz bestimmt. Aber wenn ich da zurückdenke, Herr Bergner, es ist tatsächlich so, dass er eher geräuschlos ablief, eher geräuschlos. Ne? Also bis zum heutigen Tag, wenn ich auch heute noch irgendwo dann ab und zu, ich wohne jetzt in der Region wieder Heilbronn, Intersportmitarbeiter früher und alles. Also da ist dortmals, glaube ich, niemand böse gewesen oder was auch immer letztendlich, dass man wechselt. Und dann bis zum heutigen Zeitpunkt, wenn man sich sieht, hat man, glaube ich, eine unheimlich hohe Wertschätzung voneinander immer noch irgendwie dann auch. Ne? Für die Sport 2000, da war es sicherlich so am Anfang, dass man da, ich glaube, die Partner, die Händler, die hatten oft mal Sorge, da kommt jetzt einer von der Intersport und der will jetzt die Intersport 2 machen irgendwie dann auch. Ne? Also was macht er jetzt alles? Stülpt er das alles, was jetzt dort irgendwie passiert, auf uns über? Also da, glaube ich, waren so diese Ressentiments im ersten Jahr sicherlich immer ein bisschen größer. Es gab dann irgendwann einmal, ich habe im Sommer 2006 angefangen und wir hatten im Herbst 2006 so eine Regio-Tour, also da sind wir durch Deutschland gefahren. Ich habe mich vorstellen dürfen, ein bisschen so meine Gedanken zum Ausdruck bringen können. Da hatte ich den Eindruck, die war damals auch richtig gut besucht. Wir waren in diesen leeren Stadien des Sommermärchens 2006 in Deutschland, hatten dort, wie gesagt, vor Ort diese Konferenzräume gemietet. Ich glaube, ja, war ein gutes Ambiente. Und das hat gut getan. Ich glaube, das hat den Händlern gut getan, dass sie merken, da kommt einer, der will es nicht mit 1:1 alles überstülpen, aber er will die richtigen Schritte irgendwo eingehen. Und mir hat es gut getan, dass ich so das erste Mal danach gespürt habe, okay, die Händler hören dir zu, dann auch. Ne? Also das ging aus meiner Sicht im Rahmen dessen, was da passiert ist, auch aus meiner Sicht extrem geräuschlos der Nationen. Und von der Seite her war da alles gut. Für mich selber, weil sie danach sagen, in der Richtung, was das für mich vielleicht irgendwie danach bedeutet hat. Ich kann nur sagen, ich hatte tolle Jahre bei der Intersport. Insgesamt 19 waren das. Das waren tatsächlich mehr als bei der Sport 2000. 19. Natürlich, wie gesagt, angefangen als im Einkauf und dann auch und langsam irgendwo dann immer die nächsten Schritte machen dürfen. Ich hatte dort 19 tolle Jahre, hatten, und das sage ich gerne auch jetzt hier, einen tollen Lehrmeister, für mich ja immer bis zum heutigen Tag ein Vorbild mit Herrn von Schönberg-Kötting, der gerade uns Jungen irgendwo alles hat machen lassen, was wir für uns als richtig empfunden haben. Wenn es ein Problem gab, ist es intern besprochen worden und es ist nie nach außen irgendwie danach was gegangen. Also das muss ich sagen, der hat so diese Attribute, die ich vorhin aufgezählt habe, wie Vertrauen, wie Respekt, wie Offenheit, aber natürlich auch Fleiß irgendwo. Die hat er definitiv so, ja, das war da zusammen mit meiner Familie, meiner Frau, war das sicherlich mein wichtigster Lehrmeister. Und das waren dann 19 Jahre, das waren, wie gesagt, tolle 19 Jahre, aber wie im Leben immer hat alles seine Zeit und umso mehr hat es mich dann gefreut, als im Frühjahr 2006 die Sport 2000 nicht einen Anruf erhielt, ob ich mir eventuell vorstellen könnte, dort die Geschäftsführung zu übernehmen. Das ist, wie gesagt, im ersten Moment überraschend gewesen, aber mit 2-3 Tage Zeit, auch was die räumliche Distanz angeht, 1,5 Stunden weg von seiner Wurzel, was das Wohnen angeht und all die Punkte, mit vielen Gesprächen mit meiner Frau, mit Verständnis in der Form, wie man das gemeinsam angehen könne, muss ich sagen, ja, habe ich danach relativ schnell zugestimmt und habe mich ja gefreut, wie gesagt, über die Anerkennung, dass ich da überhaupt in dem Portfolio dann war, der Auserwählten. Es schien im Nachhinein definitiv der richtige Zeitpunkt gewesen zu sein, weil ich kann dann dort genauso sagen, es war in einer ganz anderen Zeitabschnitt. Wie gesagt, ich war ja nicht mehr jung, sondern ich war 45, ja, genau. Und es waren 13 richtig, ja, wunderbare Jahre, die mich nochmals als Menschen weitergebracht haben, wie ich nochmals von meinen Mitarbeitern, von den Händlern etc. lernen durfte und sicherlich auch ich etwas an die Händler weitergebracht habe. Und wenn ich jetzt ein bisschen so zurückblicke, das ist so ein Punkt, ohne dass ich dazu zu emotional werden möchte letztendlich. Ich glaube, dass wir schon gemeinsam stolz sein können auf diese 13 Jahre, was wir da erreicht haben und wie wir dann auch letztendlich die Sport 2000 am Markt positioniert haben.
Ein kurzer Hinweis und der geht raus an die gesamte Outdoor-Branche. Wir freuen uns sehr, euch eine neue Studie anbieten zu können, die wir gemeinsam mit dem Marktforschungs- und Beratungsinstitut Market Media 24 erstellt haben. Die trägt den Namen Consumer Report 2024, die Outdoor-Branche in Deutschland, und liefert eine schon sehr tiefgründige Analyse über das Konsumverhalten von Outdoorern, aber auch von Nichtsportlern. Befragt wurden dafür 5.000 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik. Davon waren 2.137 Outdoor-Sportler. In der Studie erfahrt ihr alles über Lieblingssportarten, Lieblingsmarken, die Wichtigkeit von Marken beim Kauf, über Shoppingkanäle und wo genau gekauft wurde, wie bekannt Textilsiegel bei den Deutschen sind, wie wichtig das Thema Produktionsstandort beim Kauf von Bekleidung und Schuhen ist und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe an Inhalten runterbeten. Das wäre aber jetzt für die rund 100 Seiten, die die Studie umfasst, ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, das versteht ihr. Alle Ergebnisse übrigens sind immer noch mal unterteilt in Geschlecht, Region und Altersklassen. Gerade die bei der Generation Z, bei den 18- bis 29-Jährigen, dürfte euch da draußen sicher mit am meisten interessieren, klar. Ja, ich kann euch nur den dringenden Rat geben, euch damit mal zu beschäftigen, ob ihr die Studie kaufen wollt. Kostenlos können wir dieses große Werk leider nicht hergeben, aber ich denke, der Preis ist es auf jeden Fall wert. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.sazsport.de/outdoor-studie. Dort könnt ihr erstmal auch nur eine Leseprobe anfordern. Sollte es Fragen geben, gerne an die Studienleiterin wenden. Das ist die Sonja Koschel von Market Media 24. Unter koschel@marketmedia24.de oder an meine Person Florian Bergener unter bergener@saz.de. Genau, auf die Meilensteine kommen wir auch später noch zu sprechen. Was mich noch vorher interessieren würde, wenn Sie mal so die beiden Unternehmenskulturen von Intersport und Sport 2000 zumindest jetzt zur damaligen Zeit vergleichen, wie unterschiedlich waren die? Waren das tatsächlich zwei völlig verschiedene Welten sogar?
Was die Strategie angeht, eine gute Frage. Also, was die Strategie angeht, waren das natürlich große Unterschiede. Auf der einen Seite schon immer, und nochmal, ich will das gar nicht bewerten, letztendlich schon immer die Intersport, die den Markennamen Intersport wesentlich stärker in den Vordergrund gestellt hat. Und auf der anderen Seite die Sport 2000, die den Händlernamen stärker in den Vordergrund stellt. Dann auch, ne? Also dort diese Marke Intersport und dort diese Marke Händler irgendwo, ne? Also dieser Unterschied in der Strategie, in der Darstellung, das war definitiv ganz, ganz, das war für mich der deutlichste Unterschied. Alles andere in der Form ist es, war's und ist es ein Einkaufsverband mit vielen Mechanismen, die ähnlich und gleich laufen. Aber so dieses Thema letztendlich dort, die Intersport absolut im Fokus, dort der Händlername im Fokus, das war so für mich auch etwas, wo ich ein Jahr gebraucht habe und das irgendwie dann für mich ja in der Form umzumünzen, dass ich sage, Mensch, wie gelingt es uns, Sport 2000 in dem Fall, aus dieser Vielfalt an Händlern, dass wir da eine vernünftige Einheit irgendwie dann auch schüren können, ne? Immer wieder zuzulassen, um vielleicht ein Bild, was den Fußball angeht, dass jeder seine Stärken dann dort ausspielen kann, letztendlich, wo er sie tatsächlich hat, irgendwie dann auch, ne? Und aus dieser Vielfalt der Händler, diese Einheit irgendwann mal zu generieren in der Form, das war dann irgendwann unser Vorhaben, wo uns, glaube ich, dann auch ganz gut gelingt. Also der Unterschied, Herr Bergner, zwischen dem Thema, wie spielt man den Händlernamen beziehungsweise den Markennamen aus, das war aus meiner Sicht irgendwie dann, ja, der größte Unterschied, was die Strategie angeht, was die Kultur angeht.
Genau, intern vielleicht mal, würde es mich auch mal interessieren. In der Zusammenarbeit mit den Leuten von Intersport und Sport 2000 dann.
Oh Gott, nee. Nee, also das ist wahrscheinlich auch etwas. Vielleicht hat es auch mit was, ja, nicht jetzt falsch verstehen, mit einem selber zu tun, wie man auf die Menschen zugeht. Ne? Also Ich habe unheimlich schnell, und dort gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Baden-Württemberg und Hessen, irgendwie dann aber unheimlich schnell, glaube ich, ja, genauso in Mainhausen die Menschen hinter mich gebracht letztendlich und andersrum genauso, ist einfach gelungen, als es tatsächlich bei der Intersport auch war. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es, was Menschen angeht, keinen Unterschied. Und auch die Art und Weise, wie man irgendwie miteinander umgegangen ist, gab es und gibt es keinen Unterschied. Ich glaube aber, Herr Bergner, wenn ich das jetzt gerade erzähle, ich habe mal irgendwann so für mich, weil das tatsächlich hat mich ja schon mal beschäftigt, was die zwei Verbände. Ich glaube, der Wechsel, der fiel mir damals auch leichter. Ich habe es vorhin angesprochen, nicht irgendwo in Großkonzern oder zu Karstadt oder was auch immer. War vielleicht auch mal irgendwann möglich, aber wäre nie meine Welt gewesen in der Form. Aber zur Sport 2000 fiel mir es wahrscheinlich deshalb auch leichter, weil die Unternehmenskultur von beiden Verbänden, egal wie sie strategisch ausgerichtet sind, irgendwie dann am Ende des Tages sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Bildlich gesprochen, wenn ich das so für mich irgendwie dann einmal ja, sehe, entspringen beide ja sogar derselben Wurzel, Einkaufsverband, Dienstleistung etc. etc. Also da ist eine gleiche Wurzel von beiden da. Ich meine sogar, weil es um das Thema Sport geht und alles irgendwo dann kommt aus der Wurzel, ist sogar ein gleicher Stamm da. Und was aber dann wichtig ist, und das ist wirklich der Unterschied, die Äste, der Ast, die zwei Äste, die sind in sich unterschiedlich. Und ich finde, es tut auch gut in der Form dann auch. Ne? Aber so alles, was wichtig ist, von unten rauf, Wurzel und Stamm, ist die gleiche Kultur. Und die zwei Äste, die gehen in die eine Richtung, was Marke angeht, Markennamen angeht, die andere in die Thema Individualität und Vielfalt. Das ist dann auch für den Markt insgesamt, glaube ich, ganz gut gewesen, dass es so diese zwei gibt in der Form. Ne? Aber ich glaube immer, auch von der Industrieseite, und das meine ich mit Wurzel und Stamm, wenn so eine, kann ich mir vorstellen, habe ich ab und zu einmal von der Industrie gehört, wenn so ein Industriepartner zu uns gefahren ist, und uns heißt in dem Fall zu der Intersport oder zur Sport 2000, ich glaube, er wusste immer, auf was er sich einstellen kann, im Positiven. Es waren unheimlich lang die gleichen Menschen in der Form da. Und das ist ein deutlicher Unterschied zum Beispiel zum Konzern, denke ich, oder Aktiengesellschaft, weil sie, glaube ich, ja ganz anders behandelt werden irgendwo. Ne? Deshalb ist für mich, was die Kultur angeht, das war für mich aber eigentlich gar nicht so schwer. Es war eine neue Erfahrung, was die Vielfalt angeht. Das war auch tatsächlich eine neue Erfahrung und spannend.
Ja, ich meine, Sie haben es vorhin tatsächlich auch angesprochen, 19 Jahre Intersport versus sozusagen 13 Jahre Sport 2000, was man vielleicht erstmal gar nicht so vermutet, also längere Zeit bei Intersport. Mhm. Welcher Verbundgruppe stehen Sie heute näher?
Oh Gott, nee, da gibt es nicht einen Ansatz letztendlich, wo ich das messen könnte oder wo ich das dran festhalten will. Ich kann für mich nur sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich, das waren ja dann über 32 Jahre meines Berufslebens in der Form, dann bei diesen beiden Verbänden, bei den drei wichtigsten Verbänden in Sachen Sport mitwirken und arbeiten durfte. Alles, und das wird, glaube ich, momentan erst so in dieser ruhigeren Phase bewusst, alles, was man sich so als Mensch erarbeiten durfte, finanziell, wie auch was den Charakter angeht, alles letztendlich, was dazugehört, um da tatsächlich dieser, vorhin haben wir es angesprochen, dieser gute Mensch zu sein von mir aus, in der Form, also das habe ich definitiv diesen zwei Verbänden zu verdanken und insbesondere dort den Menschen, und die Menschen sind sowohl die Mitarbeiter als auch die Händler dann auch. Ne? Also da gibt es definitiv für mich momentan keinen Unterschied zwischen beiden. Ich bin da nur dankbar, dass ich ja diese Jobs für diese beiden machen durfte.
Mhm. Wie ist denn so der Kontakt zu den Leuten von Intersport und Sport 2000? Also fragen die Sie auch mal um Rat oder wie kann man sich das vorstellen?
Um Rat. Also natürlich fragen die anrufen, als erstes immer, wie es einem geht, irgendwo dann auch. Ne? Dann spürt man im Gespräch vielleicht irgendwo danach das eine oder andere, wo es für Sie momentan ungleich ist. Ich möchte an der Stelle sagen, also Mitarbeiter sowohl von der Intersport als von der Sport 2000 sind es natürlich bei der Sport 2000 noch mehr, weil es jetzt kürzer in Erinnerung ist irgendwie als bei der Intersport. Aber was mich fast noch mehr freut, wundert manchmal, wie auch immer, sind so diese Gespräche mit Händlern immer noch. Also nicht jeden Tag, ganz bestimmt nicht. Das wäre schlimm, aber gefühlt oft, wo einfach Händler auch anrufen. Auch da natürlich schön zu hören letztendlich, wie es einem geht, aber immer wieder dann irgendwie dann auch klar irgendwie raushören letztendlich, welche Themen, welche Ängste, welche Sorgen sie haben. Und da ist so für mich irgendwie dann, wenn überhaupt, ein Rat. Tatsächlich wird da öfters mal nachgefragt, als jetzt von den Mitarbeitern, die früher da waren. Ne? Und die Ratschläge, ich versuche, und das ist ja was, wo einfach eigentlich das Einfachste ist, einfach mal zuzuhören und zu verstehen. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage annehmend selbstverständlich ist, dass man in der Form zuhört, wenn jemand ein Problem hat. Und die Ängste, die Sorgen von den Händlern, die werden ja definitiv nicht weniger. Wenn Sie jetzt auch momentan sehen, was alles mit im Rahmen Inflation, im Rahmen Krieg und alles, das treibt ja nicht nur uns Menschen, sondern das treibt den Händler natürlich auch um. Es geht immer wieder um das Thema Verödung von den Innenstädten. Ich habe es vorhin angesprochen, Heilbronn als Beispiel auch, wenn Sie da durch Heilbronn laufen. Ich kann mir vorstellen, in vielen anderen Einheiten ist das genauso. Und da kann ein einzelner Händler noch so stark und noch so motiviert und noch so umtriebig sein, wenn die Innenstadt als solches immer mehr verödet, wird es für einen Einzelhändler extrem schwer. Und das sind so Punkte, wo ich einfach merke letztendlich, dass die Partner beschäftigt. Das geht immer, das hatte ich vorhin angesprochen, das sind die gleichen Themen wie früher, um das Thema Nachfolge. Es geht immer mehr um das Thema Restriktionen der Industrie, insbesondere der großen Industrie. Und das sind so die Punkte, Herr Bergner, die ab und zu mal die Händler anfragen. Manchmal auch tatsächlich nur mal zum Ausdruck bringen wollen, was sie tatsächlich beschäftigt. Aber ja, manchmal auch um Rat fragen.
Ja, jetzt habe ich mir natürlich nochmal Ihre Meilensteine bei Sport 2000 angeschaut, was da so in Ihre Ära reinfällt. Und es ist wirklich eine ganze Menge, muss ich sagen. Also fangen wir mal an. Es gab die Zeig dein Gesicht-Initiative mit Händlern. Die, wie ich finde, echt cool gemachte Ski Will Rock You-Kampagne damals. Die Gründung der Teamsport-Profis, die Gesundsport-Initiative Der gesunde Weg. Dann haben sie schon 2012 ein Nachhaltigkeitsprojekt gestartet. Das nennt sich Green and Fair. Dann kam 2013 Freetail für Händler, also das heutige Clubhouse. Dann wurde unter ihrer Leitung eine Drei-Säulen-Strategie gefahren, also mit den Generalisten, den Spezialisten und den Online-Playern, die damit also vom Verbund jeweils bedarfsgerechte Leistungen bekommen konnten. Dann ist ein Category-Management installiert worden und das ist natürlich was, was am meisten auch messbar ist, was den Erfolg anbelangt. Sie haben es geschafft, die Mitgliederzahlen um fast ein Drittel zu erhöhen und den Außenhandelsumsatz fast zu verdoppeln. Ja, das ist schon eine starke Leistung. Was ist denn so Ihr persönliches Highlight?
Ja, wenn Sie das so runterzählen, ich habe das irgendwann mal vor einem Jahr oder zwei im anderen Rahmen mal versucht aufzuschreiben, was so tatsächlich so ein bisschen die Meilensteine dann auch waren. Und ja, es sind dann doch einige gewesen, die wir gemeinsam irgendwo erreichen konnten. Aber das war definitiv, ich war ja da immer nur, oder man kann ja immer nur in der Position derjenige sein, wo man so eine Idee hat, wo versucht, die Mitarbeiter und die Händler natürlich irgendwann in bestimmten Rahmen zu begeistern. Es geht um einen richtigen Zeitpunkt, wie man danach kommuniziert und all die Punkte. Das ist ja alles, wie gesagt, in der Position, wo man da ist, ja nur immer wieder so ein Anregen von guten Gedanken. Ganz am Ende, all die Punkte, die Sie aufgezählt haben, hat ja auch da wieder letztendlich irgendwo danach das Team, die Mannschaft, die Mitarbeiter und am Ende des Tages auch die Partner irgendwie umgesetzt. Weil ohne dieses Team, da hast du zwar tolle Ideen und all die Punkte, und man sieht es ja momentan oft mal in der Politik, ich glaube, es gibt tolle Themen stellenweise, wo auch in der Form eigentlich notwendig wären. Aber oft in der Kommunikation, der richtige Zeitpunkt, die richtige Art und Weise der Kommunikation, das fehlt. Und das sind schon einige Themen oder viele Themen gewesen, das muss ich sagen, das war mir so gar nicht bewusst. In dieser Kürze der Zeit sind es dann doch nur 13 Jahre. Und es geht ja alles, auch nicht alles von heute auf morgen letztendlich, sondern du musst ja am Ende des Tages auch die Partner dafür gewinnen, überzeugen und all die Punkte, um es dann tatsächlich und ja umzusetzen. Und das ist ja am Ende des Tages wahrscheinlich noch das viel, viel Wichtigere. Ich habe mal einen schönen Spruch. Ich habe mal irgendwann die Chance gehabt, einen Tag lang irgendwo diesen Jürgen Klopp kennenzulernen in der Form. Und ja, das ist genauso. Du kommst dann abends heim und sprühst. Das ist komisch. Da kommt ein Raum und du sprühst vor Energie irgendwie. Also da hat er was ganz Besonderes. Und er hat also so zwei Aussagen getroffen, die für den Sport sicherlich gelten. Ich habe da im Rahmen mit dem Aussichtsrat und bei uns, wenn es am Jahresende um das Ergebnis angeht, dann doch geschwind wieder andere Erfahrungen gemacht. Aber ich habe mich da nicht abbringen lassen von dem Weg. Der hat gesagt, so zwei Punkte. Das Ereignis ist immer wichtiger als das Ergebnis. Habe ich mal versucht, bei uns im Aussichtsrat so zu bringen oder am Ende des Jahres, was das Ergebnis angeht. Das war nicht so berauschend. Das war da zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so toll. Aber siehe da, das war am Anfang. Ich habe das auch ganz bewusst reingebracht, weil das ist ja untypisch, wenn man da so sitzt, da hat man jetzt noch jeder in seinem Anzug und man erwartet irgendwas. Und ich sage so als Junger, da hat man jetzt noch, ja, für mich ist so ein Ereignis wichtiger als das Ergebnis. Warum? Weil das Ergebnis irgendwann automatisch kommt. Wenn es kein Ereignis gibt, das heißt keine gute Stimmungslage, keine Motivation, kein, wird es kein gutes Ergebnis irgendwie am Ende des Tages geben. Und das hat sich irgendwie so nach 2-3 Jahren Gott sei Dank eingestellt, dass das Ergebnis, und das ist ja bei der Aufzählung, die Sie genannt haben, irgendwie danach wichtig, und das ist ja der Grund, was das Unternehmertum angeht, dass am Ende des Jahres und das Ergebnis auch ein positives ist, ne? Aber dazu braucht es dieses Ereignis. Und wenn es das nicht gibt, wird es extrem schwer, nur Ergebnisse zu erzählen. Habe ich so für mich mitgenommen. Und das Zweite, und das ist so punktweise, der gilt für mich bis zum heutigen Tag, und ich glaube, das habe ich ja durch meine Art und Weise vermitteln können. Also so diese Lust zu gewinnen muss immer größer sein als die Angst zu verlieren. Ne? Das ist ein zweiter Punkt, den er so mitgibt irgendwie dann auch. Ne? Ja, und die zwei Punkte, glaube ich, bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift vielleicht, aber die haben dazu beigetragen, dass all diese Themen, die sie aufgezählt haben, am Ende des Tages ja auch gut umgesetzt worden sind, erfolgreich umgesetzt worden sind. Und das ist ja eigentlich so die wichtigste Lage. Ne? Wenn Sie das vielleicht noch zulassen, so als Highlight, noch eine kleine Anekdote, das hat da auch dazu gepasst. Beim Einstellungsgespräch 2006 hatten wir zum Vorstandsvorsitzenden der ANW und all die Punkte und dann im Aufsichtsrat und dieses Mal den Herrn gegenüber. Und da war so zum Schluss irgendwie danach die Frage an mich, Herr Rudolf, wenn Sie mal gehen und so weiter, was soll von Ihnen oder was in Erinnerung bleiben solle, wenn ich dann tatsächlich mal irgendwann nach Jahren irgendwie dann auch gehe? Und ich habe damals als Antwort gegeben, nur das habe ich als Antwort gegeben, ich möchte ein besseres Team hinterlassen. Ja, und alles andere hat sich ergeben und wird sich ergeben. Ich glaube, dass ich am Ende des Tages ein ganz gutes Team hinterlassen habe.
Ja, finde ich eine schöne Frage und auch eine schöne Antwort, muss ich sagen. Gefällt mir.
Ja, die Frage war wirklich überraschend, ja. Und ja, ne, war gut. Aber so ist man auch miteinander umgegangen. Das fand ich, und das muss ich vielleicht auch noch, ich habe vorhin von Schönberg gesagt, irgendwie danach, wo ich unheimlich viel zu verdanken habe. Aber das war wirklich dann auch zu dem Zeitpunkt, da war man ja selber noch nicht so gesettelt als Geschäftsführer und es war ja klar, ist das jetzt die richtige Entscheidung, da einen von dort zu holen, der noch gar keine Erfahrung im Geschäftsführertum zu haben. Und ich habe definitiv irgendwo so das war vielleicht auch so ein Teil, damals, wo man die Einstellungsgespräche geführt hat, gesagt, ich brauche definitiv für mich 3 Jahre, um anzukommen. Und ihr gebt mir entweder die 3 Jahre oder gebt sie noch nicht, gebt, oder ihr sucht euch gleich jemanden, der es von heute auf morgen kann, irgendwie dann auch. Ne? Und ich muss wirklich sagen, ich hatte diese 3 Jahre, ich habe sie aber auch gebraucht, ich habe aber diese 3 Jahre Zeit gehabt letztendlich, um insgesamt so das, was man vorhat, mit seinem Unternehmen dann irgendwo, um tatsächlich auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Und da bin ich ja dankbar drum, dass man diese lange Zeit und lange Geduld mit mir hatte.
Man muss echt sagen, die Sportbranche ist im Vergleich zum Modehandel mit Insolvenzen oder auch Geschäftsaufgaben noch relativ glimpflich davongekommen. Das können wir wirklich festhalten. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, woran liegt es aus Ihrer Sicht? Können wir das einfach so runterbrechen auf, hey, Sport zieht, die Leute geben für ihr Hobby nach wie vor relativ viel Geld aus oder steckt sogar ein bisschen mehr dahinter? Also sehen Sie vielleicht auch einen großen Anteil bei den Verbundgruppen, die eben gewisse Voraussetzungen geschaffen haben, damit der Händler in diesem doch relativ rau gewordenen Markt überleben kann?
Ja, also ich würde vielleicht vorab mal davor warnen, irgendwie diese Insolvenzen, die auch im Sportbereich da sind, die sind alles andere als glimpflich davon gekommen irgendwo dann auch. Ne?
Zahlenmäßig natürlich, ne?
Ja, klar, aber es gab auch im Sport wirklich dann empfindliche Entwicklungen und sowohl für den Unternehmen als die Menschen, die dann auch dort arbeiten. Und die waren auch schmerzhaft stellenweise und vor allen Dingen auch beim einen oder anderen unerwartet. Letztendlich, das ist ja etwas, wo ich auch gedacht habe, man kennt ja dann oft mal die Unternehmen und die Menschen dahinter und weiß, wie akribisch und sauber ausgebildet alles irgendwie dann auch gearbeitet wird. Und trotzdem hat es den einen oder anderen erwischt. Das ist ja das, wo man sich stellenweise auch gar keinen Reim draus machen kann. Was ist da jetzt am Ende des Tages dafür zuständig, dass es so kommt? Und ich befürchte, und das bleibt wahrscheinlich nicht aus, dass es auch noch andere Insolvenzen auch im Bereich Sport irgendwie dann auch folgen werden. Aber ja, Sie haben recht, im Sportbereich, und da sind wir bei all diesen Themen, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, Sport bekommt für viele Menschen, und da geht es nicht immer um Leistungssport, sondern für die Gesellschaft als solches, für viele Menschen in einen immer höheren Stellenwert. Das wissen wir, das hört man auch jeden Tag. Ob es dieser Ausgleich, und ich glaube, das ist neu dazugekommen, dieser Ausgleich zum stressigen Job gibt, zu all diesen Themen letztendlich, die einen beschäftigen, da bietet halt Sport einen unheimlich wichtigen Ausgleich, in dem, dass man sich danach tatsächlich ja, dementsprechend irgendwo bewegen kann. Es geht ja darum, das wissen wir, das Thema Gesundheit beide Punkte hier dieses Thema, was den Abbau von Stress, Alltag und all die Sorgen angeht, gleichzeitig dieses Thema Gesundheit, das wird sicherlich, und das, auch da können wir froh darüber sein letztendlich, das wird uns weiterhin irgendwie dementsprechend irgendwie nach vorne bringen dann auch. Also da spielt Sport eine wirklich außerordentliche Rolle. Und wenn Sie also quer durchgehen, wenn Sie an die Gastronomie und alles denken, dann sind ja diese Ausschläge, die es im Sportbereich gab, so wie Sie es auch beschrieben haben, bei sich bei weitem nicht so groß gewesen wie jetzt in anderen Branchen. Das ist schon richtig. Und ich sage immer, man verkauft wahrscheinlich momentan, also mir wird es auf jeden Fall so gehen, dann doch lieber seinen Laufschuh in der Form als die fünfte schicke Jacke, schicke Jeans, wie auch immer irgendwie dann auch. Das, ich glaube, das ist momentan so in dem Bewusstsein dann auch tatsächlich da. Und das ist, wie gesagt, etwas, was uns andere Branchen sicherlich im Moment drum beneiden. Was das Thema Verbund angeht, nicht, ich sage es nicht, weil ich da jetzt über 30 Jahre irgendwo ein kleiner Teil dessen irgendwie dann auch war. Ich glaube, dass beide Verbünde in der Form tatsächlich auch zuständig sind dafür, dass so wichtige, und das sind ja alles Basics, aber die müssen ja funktionieren, gerade in turbulenten Zeiten, wie Ware, wie Marketing, wie Großhandel, also dieses Thema lieferfähig zu sein, wie aber auch vor Ort die ganzen, die jetzt draußen sind bei den Händlern, was das Thema Beratung und so weiter angeht, bis hin zu dem, Sie haben es aufgezählt, was hat man für Konzepte, die man vielleicht irgendwie nach vorne bringen möchte, um die Partner nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist die Partner in den letzten Jahren, und es geht weit in die letzten 10, 15, 20 Jahre raus, irgendwo extrem entlastet hat dann auch. Ne? Und dass man das tatsächlich jetzt auch momentan vielleicht eher spürt, als in der Zeit, wo die Dinge irgendwie dann ja, selbstverständlich am Laufen waren. Darf die Unterstützung von einem Verband mehr sein, wenn Sie mich das momentan so fragen? Ja, ich glaube, weil es gerade die turbulenten Zeiten so sind und die Herausforderungen so sind, die Unsicherheit bei den Händlern so groß ist, da würde ich stelleweise noch ein kleines bisschen mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr Perspektive irgendwie auch gegeben wird. Also dieser Fels in der Brandung, den ich ab und zu mal so genannt habe, dass der noch eine größere Rolle spielt. Aber ganz bestimmt sind es zwei Faktoren. Das ist Sport in sich, was das Thema Gesundheit angeht, eine tolle Branche, aber auch die gute, seriöse Arbeit beider Verbände hat dazu beigetragen, dass Sport relativ gut dasteht.
Okay. Gibt es denn einen Player in der Sportbranche, über dessen Entwicklung Sie sich so sehr freuen oder am meisten freuen vielleicht sogar?
Ja, es gibt keinen Player, den Player. Weil dieser einzelne Player, ich glaube, dass der Schwierigkeiten hat, als auch im Sport. Wenn Sie mich so fragen, sagen wir, sind es eher auch da wieder, wenn Sie sehen, wie robust die Händlerschaft, ein ganz, ganz großer Teil der Händlerschaft, sich gegenüber dem stellt, was so gefühlt alle halbe Jahr an neuen Themen, an neuen Herausforderungen kommt letztendlich, dann ist für mich der Player, also diese ganze Masse in der Form der Händler, da muss ich sagen, Hut ab letztendlich vor der Leistung, was die insgesamt jeden Tag zum Ausdruck bringen dann auch. Ne? Also ein Einzelner fällt mir momentan gar nicht ein, es ist die Masse letztendlich, die da einen unheimlich robusten Job irgendwie auch macht. Ne? Wenn Sie überlegen, wie lange schon und wie oft so eine Händlerschaft totgeredet worden ist. Ne? Das wissen Sie auch und wie oft haben Sie wahrscheinlich auch schon irgendwie darüber schreiben müssen, alles. Und ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ja froh drum. Da muss ich ja immer in mich ein bisschen reinlächeln, wenn man da in den Messen irgendwie versucht hat, den Händlern zu vermitteln, dass dieses Totgerede letztendlich irgendwie dann definitiv alles andere als realistisch ist. Ne? Also die haben schon eine unheimliche Resilienz bewiesen, die Händler, indem dass sie sich jeden Tag wehren.
Ja, und selbst ein Big Player wie Adidas denkt mittlerweile wieder ein bisschen um. Das liegt natürlich auch an dem Björn Gulden, ganz klar. Ne? Bei Kaspar Rosbett war die Strategie natürlich vollkommen anders. Aber es gibt schon grundsätzlich auch eine gewisse Rückbesinnung von einigen Marken Richtung Sportfachhandel, dem stationären Sportfachhandel.
Ja, also ja, ganz bestimmt. Es freut mich wirklich. Sie sehen es auch da, das hat am Anfang von unserem Podcast ein bisschen was zu tun. Sogar so ein Riesentanker wie in Adidas, aktiengetrieben, alles, ne, mit global aufgestellt, alles, also überhaupt nicht verglichen, irgendwo mit dann doch kleineren Unternehmen in der Form, ist zum Schluss in der Form, kann's eine Person, Sie haben jetzt über den Björn Gulden gesprochen letztendlich, ist es wichtig, welche Person davor steht. Ne? Also das muss ich sagen, du bist damals der Wechsel dann, wo bekannt war, man kennt ja den Björn Gulden, ich kannte jetzt zum Schluss von Puma natürlich und da gilt mindestens das Gleiche, was man im Vorgang vielleicht ein bisschen über Micha gesagt hat, was das Thema Mensch angeht irgendwo. Ne? Und da fragt man sich auch, wie kann denn so einer dann in so einem DAX-Konzern wie Adidas tatsächlich irgendwie dann die richtigen Dinge machen? Und man sieht, es geht sogar in dieser Ebene dann auch. Ne? Und das muss ich sagen, es gibt mir Hoffnung. Das wird noch ein bisschen dauern, weil so ein Riesentanker wie ein Adidas wird wahrscheinlich eine ganze schnell, und das hat ja auch bei mir 3-4 Jahre gedauert, irgendwie danach wieder in die richtige Richtung, ich sag's mal in die richtige Richtung zu manövrieren sein. Aber man muss ihm und muss auch da wieder der Mannschaft, die sind über Jahre hinweg in eine ganz andere Richtung geprägt geworden, glaube ich, jetzt diese Geduld, wenn ich das so sagen darf und mich so weit rauslehnen soll, irgendwie danach die Geduld irgendwo dann auch geben. Und das spüre ich. Das ist definitiv ein Punkt, wo ich so für mich sage, Mensch, toll. Und zwar peu à peu à peu, in kleinen Schritten spürt man, wie da momentan für Adidas der Handel wieder wichtiger wird. Dann auch, ne? Und das ist für beide, aus meiner tiefsten Überzeugung, für beide Seiten wird sich das definitiv positiv dann auch darstellen, ne?
Ja, genau. Ja, jetzt würde ich, Herr Rudolph, abschließend noch gern eine Sache von Ihnen wissen. 32 Jahre insgesamt Intersport und Sport 2000. Wie sehen Sie denn künftig die Rolle der Verbundgruppen? Also wie soll die in den nächsten Jahren aussehen? Weil ich mich auch so gefragt habe, wie viel darf oder sollen jetzt eben speziell Intersport und Sport 2000 Einfluss nehmen auf die Strategien ihrer Händler? Es geht da ja um Themen wie CI, um Filialisierung, um Spezialisierung, um eigene Identität, glaube ich auch ganz wichtig, Lokalität. Dann haben wir so Themen wie Dienstleistungen, Beratung, Coaching und so weiter und so fort. Also was ist so aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Ja, ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Letztendlich, befürchtet, weil da geht es einem, du bist jetzt draußen irgendwo dann auch, und man ist draußen letztendlich und sollte sich definitiv, wie soll ich sagen, davor hüten, irgendwelche Empfehlungen von draußen zu geben. Und das habe ich mal Bergner fest vorgenommen letztendlich. Also ich will da nicht dieser weise Mann vom Tegernsee sein, der ständig irgendwie dann sich zu Wort meldet in der Form, okay, weil ich das einfach unangebracht finde und der Sache letztendlich nicht gerecht wird. Also da jetzt Empfehlungen auszusprechen, muss ich sagen, bewusst aus dem Operativen raus, das möchte ich nicht und das kann ich auch nicht dann auch, ne? Aber eins, weil Sie sagen, welche Funktion so ein Verband hat, was aus meiner Sicht sich nicht verändert hat und dann immer nicht, nie verändert wird. Es gibt drei Bausteine letztendlich, die dann das ganze Gebilde irgendwie erfolgreich machen. Das ist dort die Händlerschaft, das sind dort die zwei Verbände und es sind dort die Industrie. Dieses Dreigestirn muss immer Wege finden letztendlich, dass sie im richtigen Gleichgewicht sind. Wir haben gerade über ein Adidas gesprochen, da ist da mal ein bisschen ein Ausreißer dann auch da. Aber diese drei zusammen, der Handel, die Industrie, und die zwei Verbände letztendlich, die müssen immer sehen, dass sie da diese Balance finden, in dem letztendlich, dass sowohl für den Händler, dass sowohl für die Industrie, das ist auch wichtig letztendlich oder extrem wichtig, aber dann auch dem Verband, dass alle drei letztendlich da zufrieden sind in dem, was sie am Ende des Tages irgendwie anbieten können. Und nur dann aus meiner Sicht funktioniert es. Und das ist, glaube ich, die Kunst von einem Verband, diese Balance immer im richtigen Lot irgendwie auch zu halten. Und das wird sich aus meiner Sicht gar nicht verändern. Also die Empfehlung würde ich geben, dass alle drei Parteien da tatsächlich sich bewusst sind letztendlich, dass es nur ein Miteinander auch gibt.
Alles klar, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Herr Rudolph. Es war echt spannend und sehr, sehr informativ. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre sämtlichen Aufgaben, natürlich als Beirat, mit Ihren Pferden natürlich auch dann bei Ihren Reisen, auch bei Ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und ja, es wäre natürlich schön, Sie irgendwann vielleicht auch mal wieder live irgendwo vor Ort zu sehen und nicht nur in Anführungszeichen digital. Dankeschön.
Alles klar, Herr Bergner. Ich habe mich zu bedanken. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich spüre in diesen Ausführungen immer noch, wie schön diese Sportbranche auch ist. Und danke für alles.
Abschließend noch ein wichtiges Angebot, was wir von SAZ Sport euch Skihändlern machen möchten. Und zwar veranstalten wir gemeinsam mit dem Skimagazin und Skibo Tours and Sports ein großes Skihändler-Opening. Und das findet vom 21.11. bis 24.11. im Rahmen der Skimagazin-Skitestwoche in Sulden am Ortler statt. Das ist in Südtirol. Und wir bieten euch Händlern die Möglichkeit, mit euren Kunden eine komplett organisierte Skireise zum Saisonstart inklusive großem Neuheitentest durchzuführen. Das ist also ein fertiges Plug-and-Play-Produkt sozusagen für ein individuelles Ski-Opening ohne Mindestteilnehmerzahl. Und wir haben da für euch also ein All-Inclusive-Paket zusammengestellt. Das sind 3 Übernachtungen, wahlweise in einem 3-Sterne- oder 4-Sterne-Hotel. Das ist also ein 3-Tage-Skipass für das Skigebiet Sulden am Ortler. Und ihr könnt also 3 Tage eben an diesem Skitest teilnehmen mit wirklich allen namhaften Herstellern und Neuheiten der Saison 24/25. Und natürlich gibt's auch eine Reiseleitung und eine Betreuung vor Ort sowie natürlich auch eine Kurtaxe, die dann abzuführen ist. Die Preise liegen so bei ab 599 Euro pro Teilnehmer. Weitere Infos könnt ihr auf www.sazsport.de/Händler mit AE-Skitest abrufen.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.